Ja, liebe Geschwister, Kantate hat Bärbel schon gesagt, das ist ja der Anfangsvers, das heißt ja singt, das ist der Anfangsvers von einem Vers aus Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und heute habe ich uns eine Geschichte mitgebracht, da ist das ganz wirklich zusammen, da hängt das zusammen. Das Singen ist so der Anfang von einem Wunder. Es gibt etwas Neues in Europa. Es ist angekommen mit einem Segelschiff im griechischen Mazedonien, in der Stadt Philippi. Ein kleines Team von Leuten, die begeistert erzählen von einem gewissen Jesus. Und sind noch gar nicht lange da, haben eine Frau getroffen namens Lydia, haben Kontakt gefunden. Und ich lese jetzt, wie das weitergeht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 16. Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Eine Wahrsagerin, eine von den Leuten, die für gutes Geld gute Worte geben und die Auskunft erteilen über die Zukunft, über untreu gewordene Ehemänner und ähnliche unsichere Dinge. Und sowas bringt natürlich ordentlich was ein, wenn es gut vermarktet wird. Das ist hier auch so, das muss die Frau allerdings abliefern an ihre Besitzer. Die war eine Sklavin. Und jetzt kommt der Zwischenfall, Vers 17. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Das ging viele Tage so, bis Paulus es nicht länger anhören konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Und von dem Augenblick an ist dann Ruhe. Und die Frau ist geheilt. Sie wird wieder ein eigener Mensch. Sie darf in Zukunft mit ihrer eigenen Stimme reden. Sie muss nicht länger das Sprachrohr eines anderen sein. Das ist das eine, aber es ist andererseits auch mit der Wahrsagerei vorbei. Das schöne Geschäft ist passé, das geht ans Geld. Und das war auch damals schon die empfindlichste Stelle, wo dann das Nachdenken aussetzt, wenn das Geld etwas weniger werden könnte. Und deshalb kommt es auch gleich zum Skandal. Da muss man ja protestieren. Die Besitzer der Sklavin fallen über die beiden her, Paulus und Silas, und schleppen sie auf den Marktplatz zum Stadtgericht und erheben Anklage wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Das ist natürlich etwas Vorgeschobenes. Eigentlich hätte die Anklage lauten müssen, unser Gewinn wird reduziert. Wir kriegen in Zukunft ein bisschen weniger Geld. Aber das ist nicht strafbar. Die beiden haben nichts gemacht, als eine Frau, die ständig hinter ihnen her schrie, zu heilen. Ein Schreihals weniger auf der Straße, ein kaputtes Menschenleben mehr in Ordnung. Und das nennen die jetzt Unruhestiftung. Und die Anklage, die sie erheben, das ist ein Musterbeispiel für Lobbyarbeit. Vers 20. Sie stellten sie vor die beiden Stadtobersten und erklärten: Diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie und sie wollen Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger nicht annehmen dürfen. Also die eigenen Interessen, um die es ihnen geht, die werden überhaupt nicht genannt. Natürlich geht es ums Allgemeinwohl und alles ist ganz uneigennützig. Und die anderen Argumente sind dann genauso faul, zum Beispiel das Argument, diese Leute sind Ausländer. Das hat ja mit der Sache erstmal überhaupt nichts zu tun. Aber es ist ein Appell an die niederen Instinkte, an fremdenfeindliche Gefühle. Nicht nur Ausländer, Juden sind sie auch noch, da weiß doch jeder, da ist irgendwas. Und wie wir hier leben, das bestimmen wir immer noch selber, da brauchen wir keine Fremden, schon gar keine Juden. Denkt doch an die Arbeitsplätze. Nicht lange fackeln, sowas gehört gleich eingesperrt. Zumal, wenn man Volkes Stimme hinter sich hat, beziehungsweise Volkes Zorn. Und das haben die. Die Methode hat funktioniert. Vers 22, auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Ruten zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Gefängniswärter, sie sicher zu verwahren. Das tut der Wärter auch mit großem Eifer. Eine Sonderbehandlung, alles auf Nummer sicher, die allerhinterste Zelle, Flucht unmöglich. Und er zeigt Eigeninitiative, als ob das noch nicht reicht, legt er ihre Füße in einen Holzblock, sodass sie sich kaum noch bewegen können. Stundenlang immer in der gleichen gekrümmten Haltung. Eine qualvolle Angelegenheit. So, und jetzt ist Ruhe. In Philippi ist Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Die Stadtväter und Bürger können wieder ruhig den Schlaf des Ungerechten schlafen. Und das tun sie auch. Und damit wäre die Geschichte auch erledigt, wenn in dieser Geschichte nicht Gott mitspielen würde. Und deshalb geht sie weiter. Denn Gott schläft nicht. Auch Paulus und Silas schlafen nicht. Inzwischen ist es tiefste Nacht, Mitternacht. Das haben wir vorhin gerade in dem Psalm gehört. Singen in der Nacht. Und plötzlich passiert etwas ganz Erstaunliches. Zuerst fängt Silas an, so leise zu summen und zu brummen. So eins von den Liedern, die sie im Gottesdienst singen. Und dann fängt Paulus an, das Lied leise zu singen. Bei der zweiten Strophe singt dann auch Silas. Dann werden sie lauter. Bei jeder Strophe werden sie lauter. So laut, dass die anderen Gefangenen das auch hören. Und als sie fertig sind, singt er noch ein Lied. Und dann noch eins. Das hat es hier noch nie gegeben. Da wurde geflucht, gejammert, verstummt, gewimmert. Und wenn jemand gesungen hat, dann war es im Suff. Aber das hier, das ist wirklich mal was Neues. Vers 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Ich weiß nicht, ob die schön gesungen haben oder schräg. Ich weiß auch nicht, was sie gesungen haben, aus welchem Liederbuch. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist auch nicht, ob das Lied schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Vielleicht haben sie auch Psalmen gesungen, die waren damals auch schon ganz schön alt. Oder ob das Lied gerade neu entsteht. Wichtig ist, dass einer aus dem Herzen singt. Und das haben die beiden gemacht. Und zwar so laut, dass die anderen Gefangenen das mitkriegen und davon aufwachen, wenn sie geschlafen haben. Und die wundern sich über diese komischen Vögel, die da in ihrer Zelle ein frommes Mitternachtskonzert geben. Wenn sonst Häftlinge eingeliefert werden, womöglich noch wie in dem Falle frisch geschlagen, dann benehmen die sich anders. Die fluchen, die wimmern, die jammern, die verstummen. Aber dass welche Loblieder singen, das war eine echte Sensation. Und vielleicht haben auch manche von den anderen Witze gerissen und haben gesagt, der Gott, zu dem ihr da schallert, der hat euch aber ganz schön sitzen lassen. Und in der Tat hatten sie sich das anders vorgestellt und war es ja bisher auch richtig gut gelaufen. Und in dem, was jetzt passiert ist, da können sie beim besten Willen keinen Sinn drin sehen. Das hält ja alles auf. All das Gute, was gerade im Entstehen war. Und trotzdem, die beiden sind bewegungslos, sie sind ausgeliefert. Sie können an ihrer Situation nichts ändern, haben die Füße im Block Und trotzdem sind sie so frei, ihren Gott zu loben. Am Tiefpunkt, in der Mitte der Nacht. Was sie da noch nicht wissen können, das Ganze hat durchaus einen Sinn. In diesem Fall ging es Gott um den Direktor des Gefängnisses. Auf den hatte Gott es abgesehen. Und weil manche Menschen erst eine Erschütterung brauchen, um die wichtigste Frage ihres Lebens zu stellen, die Frage nach Gott. Deshalb hat Gott sozusagen eine Spezialanfertigung für ihn. Vers 26, da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Das Gefängnis wackelt, der Direktor fällt aus dem Schlaf und aus allen Wolken. So platzt Gott manchmal ziemlich heftig hinein in unsere Wirklichkeit. Und für den Chef ist das erstmal überhaupt kein freudiges Ereignis. Der stürzt durch den stockdunklen Zellengang, rennt mit dem Kopf vielleicht gegen eine Tür, die normalerweise dort nicht steht, weil sie weit offen ist, hört keinen Ton aus den Zellen und sagt sich, die haben alle die Mücke gemacht. Kriegt Panik, das kriege ich nie wieder hin, das wird nie wieder wie vorher, das wird alles auf mir abgeladen. Am besten, das ist schnell vorbei. Und dann zieht er seine Dienstwaffe und sagt sich, Schluss, ich mach Schluss. Sozusagen ein Kurzschluss. Aber Gott funkt ihn dazwischen. Vers 28, aber Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ihr Herren, so fragt der Folterknecht von Philippi, der den beiden ein paar Stunden vorher völlig unnötig qualvoll die Beine in den Block geschraubt hat. So fragt der Täter seine Opfer. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und wahrscheinlich meint er erstmal ganz einfach, wie komme ich aus dieser Geschichte heil wieder raus? Was muss ich tun, dass ihr mir nichts antut mit eurer Macht? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Aber in der Frage steckt mehr. Das ist die wichtigste Frage, die ein Mensch stellen kann. Und er bekommt Antwort. Vers 31, sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Was ist die Antwort? Jesus. Der hat auf Erden gelebt, um diese Frage zu beantworten. Und er ist gestorben, um diese Frage zu beantworten. Und diese Antwort bekommt der Gefängnischef angeboten. Wenn du anfängst, Jesus zu vertrauen, mit ihm zu leben, dann brauchst du keine Angst mehr haben vor geheimnisvollen, gefährlichen Mächten. Und das, was du falsch gemacht hast, das hat er schon in Ordnung gebracht. Glaube an Jesus, den Herrn. Es ist einfach, Christ zu werden, aber nicht billig. Das ist etwas anderes. Verbinde dich mit ihm, vertraue ihm, lass Jesus konkurrenzlos wichtig werden für dich. Und dann bist du mit Gott im Reinen, dann hast du Gott nicht gegen dich. Ein Mensch, der Jesus konkurrenzlos wichtig werden lässt in seinem Leben, das ist ein Christ. Und das ist eine Sache, die nicht nur dich alleine betrifft, das hat Folgen auch für die anderen, mit denen du zusammenlebst. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Du und die Menschen, mit denen du dein Leben teilst. Vertrau dich Jesus an, das ist alles. Was das im Einzelnen bedeutet, ist natürlich unterschiedlich, das muss natürlich erklärt werden. Und die beiden erklären es dem Mann und seinen Leuten hinterher auch. Aber die grundsätzliche Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens heißt ganz einfach: Glaube an Jesus. Und dann ist der Keim des Neuen gelegt. Dann fängt etwas Neues an. Und so war es bei dem Gefängnisdirektor. Eben noch ein vor Angst schlotternder Selbstmordkandidat, ist er jetzt völlig verwandelt. Eben noch hat er die beiden völlig unnötig gequält. Und jetzt beschafft er Wasser und wäscht ihre Wunden und hilft ihnen. Wenn jemand Christ wird, das ist einfach, aber es hat Folgen. Und das ist nicht nur so ein Sonntagsgerede. Vers 32, und sie sagten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft und seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Und damit in der Taufe macht er fest, dass Jesus ab jetzt konkurrenzlos wichtig ist für ihn. Dass er ihm vertraut, dass er sich mit ihm verbindet. Und er legt sich darauf fest, dass Jesus sein Herr ist. Und macht das verbindlich und stellt es auf Dauer. Vers 34, anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Jetzt ist er ein freier Mensch. Und die erste Handlung nach seiner Bekehrung ist eine Tat der Menschlichkeit. Er gibt den beiden hungrigen Häftlingen zu essen. Wieder so ein deutlicher Hinweis, dass die Umkehr dieses Mannes echt war. Das merkt man an dem, was er tut. Und es hat begonnen damit, dass zwei am Tiefpunkt in der Nacht angefangen haben zu summen und zu brummen und zu singen. Und das ist natürlich diese Sache mit dem Gesang um Mitternacht, das ist natürlich der Grund, dass diese Geschichte heute Grundlage der Predigt ist, am Sonntag Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und deshalb gucken wir uns das jetzt nochmal genauer an. Das mit dem Loben, dem Herrn ein Lied singen, das ist ja schön, aber wenn doch gerade die Lage so und so ist und wenn es doch gerade so schwierig ist und alles schiefgegangen ist und wir ungerechterweise das jetzt erleben müssen. Das wäre ein Missverständnis, dass das nur dann passiert, wenn alles glatt geht, wenn wir alles verstehen, was in unserem Leben passiert. Natürlich auch dann. Natürlich ist das auch immer ein Grund zum Loben, wenn es uns gut geht. Und wenn wir mal gucken, ist das ein Großteil unseres Lebens wahrscheinlich so. Aber was ist mit den anderen 30% oder 20 oder 5 oder 70, wie auch immer. Hier sind die Voraussetzungen für ein Lob Gottes nicht toll. Überhaupt nicht. Normalerweise lobt man ja auch jemanden, wenn er was gut gemacht hat. Und Gott hatte es ja überhaupt nicht gut gemacht. Jedenfalls aus dem, was die beiden sehen konnten, aus ihrer Perspektive. Also eine Lage, die überhaupt keinen Anlass zum Lobpreis liefert, sondern eher zur Klage. Zum Weinen oder schlimmer zum Verstummen. Also die loben nicht, weil alles so gut ist, sondern trotzdem es nicht so gut ist. Ein Trotzlob. Und genau dafür werden die beiden ja oft gelobt. Das kennen wir ja wahrscheinlich schon seit der Kinderstunde her, Paulus und Silas. Gesagt, Mensch, toll, dass sie das konnten in dieser Lage. Und auch durchaus zu Recht. Aber das klingt so nach Helden. Und ich habe meine Zweifel, ob das so zutrifft. Und da ist schon mal die Zeit. Und das ist ja durchaus nicht gleich. Mitternacht. Das hat Zeit gebraucht. Erst um Mitternacht setzt das Singen und Loben ein. Da liegen etliche Stunden dazwischen. zwischen der Prügel, die sie bekommen haben, zwischen der ungerechten Anklage und den bösen Unterstellungen und der Verhaftung und dem, dass sie jetzt Loblieder singen. Das hat gebraucht, dahin zu kommen, das auszuprobieren. Aber dann haben sie es ja, okay. Und oft wird es dann so gesagt, ja, weil Paulus und Silas, die sind so glaubensstark, die sind tapfer, die sind fromm, deshalb haben sie in dieser Lage gesungen. Aber vielleicht war es ja auch anders. Vielleicht haben sie auch gesungen, weil sie das gerne werden wollten, um wieder dahin zu kommen, um sich wieder damit zu verbinden. Dass sie sich in ihrem Singen ihres Vertrauens zu Gott vergewissern, das versuchen sich wiederzuholen. Sowas wie Singen im dunklen Wald, aber eben nicht ins Leere hinein, nicht zwischen die Bäume, sondern zu ihrem Gott, den sie allerdings gerade leider überhaupt nicht verstehen können, in dem, was er gerade mit ihnen anstellt. Und dazu braucht es einen inneren Schwenk, zu sagen, ich singe jetzt trotzdem. Ich bete jetzt trotzdem. Ich drücke Gott trotzdem mein Vertrauen aus. Das ist eine Entscheidung. Nicht, dass ich es schon so fühle, das ist nicht die Voraussetzung, sondern dass ich bereit bin, wieder so zu fühlen, dass ich das gerne wieder möchte, die Welt wieder so zu sehen, Gott wieder so zu sehen, ihm trotz allem zu vertrauen, dass ich das gerne möchte, es gerne wieder möchte. Und manchmal, wenn man wütend auf jemand ist, weil der gerade schlecht mit mir umgeht, dann möchte man das gerade nicht. Und hier die beiden sagen, doch, ich will. So ein innerer Schwenk, die Entscheidung, trotzdem Gottes Vertrauen auszusprechen. Und das ist das Entscheidende. Und das Singen ist eine mächtige Weise, das dann auszudrücken, diese Entscheidung, diesen Schwenk. Und sich wieder da hinein zu begeben, sich wieder da hinein zu verwandeln. Das ist eine Form dafür, eine sehr gute Form dafür. Aber nicht die einzige. Entscheidend ist dieser innere Schwenk. Und dann steckt ja auch ein Protest drin in diesem Lob. Der Protest drin, sich nicht mit dem abzufinden, wie es jetzt gerade ist. Sich nicht mit dem abzufinden, wie ich es jetzt gerade sehe und nicht anders sehen kann. Dass mein Bild von Gott und von seinen Möglichkeiten nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich jetzt gerade im Moment erlebe, fühle, mir vorstellen kann und eben gerade nicht verstehe vielleicht. Mit diesem Singen sagen sie, Gott ist mehr. Gott ist viel mehr. Gott ist viel größer als das, was wir jetzt erleben und empfinden. Dieses Empfinden, ich bin enttäuscht. Das ist vielleicht da, aber auch das Wissen und die tiefe Erfahrung, Gott hat Gutes vor. Und dieses Vertrauen wollen wir behalten und wollen wir stärken. Und so lässt sie ihr Glaube gegen die Situation ansingen. Vielleicht ist es auch nur ihre Hoffnung. Lässt sie singen, was noch nicht ist, was sie nicht sehen im Moment. Und so singen sie in der Mitte der Nacht den Anfang eines neuen Tages. Wie kann man das? Wie schafft man das? Wenn wir hingucken, finden wir in dem, was sie tun, auch Hilfen für uns. Das eine ist, sie singen zu zweit. Die stärken sich gegenseitig. Zu zweit die kleinstmögliche Form der Gemeinde. Allemal besser, als alleine gegen die Angst zu pfeifen und zu singen. Das zweite, gute Gewohnheiten. Sie halten damit auch an der Gebetssitte fest, auch in dieser Lage. Mitternacht war Gebetszeit, wir haben es vorhin in dem Psalm gehört, oder Psalm 119, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen deiner gerechten Entscheide. Vielleicht war auch das der Auslöser. Mensch, jetzt wäre doch eigentlich die Zeit, aber hier nicht. Oder gerade hier. Und dann vorsichtig ein Summen. Und dann ging es los. Gute Gewohnheiten, bei denen man nicht jedes Mal fragt, fühle ich mich jetzt so, sondern die man einfach macht und es ist gut. Die Lieder der Nacht wollen am Tage eingeübt werden. Und die beiden konnten sie. Vielleicht Psalmen oder andere Lieder, die hatten die eingeübt. Das war eine gute Gewohnheit. Und das Dritte, das Rad nicht neu erfinden. Das ist vielleicht auch ein Unterschied vom Singen oder zum freien Beten. Hier steht im Text, sie sangen Hymnen. Also formuliertes Gebetsgut, formulierte Lieder, vorgegebene Melodien, die treten ein in den Raum der Glaubenserfahrung der ganzen Gemeinde, der ganzen Kirche. Und überschreiten damit ihre eigene Situation, ihre eigene Verfassung, auch ihre eigene innere Verfassung. Und das ist eine große Hilfe, wenn einem selbst die Worte fehlen, in diesen Raum der Glaubenserfahrung der Kirche einzutreten und Psalmen durchzusehen, Lieder und dort eigene Erfahrungen wiederfinden und einen Weg mitgehen, den andere schon gegangen sind, als sie auch in solcher Erfahrung waren. Das ist nebenbei auch ein Grund, glaube ich, weshalb die Lieder von Paul Gerhardt sich so halten. Das ist nicht nur das Dichterische, das ist auch so eine Navigation durch dunkles, unbekanntes Erleben, durch dunkles, unbekanntes Gelände. Der hat auch solche Dinge erlebt, sehr massiv, und hat dann mühsam oder auch leicht seinen Weg gefunden und daraus ein Lied gemacht. Und wenn man das mitsingt, kann man diesen Weg mitgehen. Was auch immer, welche Lieder auch immer, einfach anfangen. Und dann, was passiert dann, ob dann die Erde bebt? Kann passieren, wird vermutlich doch die Ausnahme bleiben, aber vielleicht schon, dass etwas, was fest war, was ungut fest war, durchgeschüttelt wird und wieder locker wird. Das kann schon passieren. Es kann passieren, dass sich Gefängnisse öffnen, vielleicht auch innere Gefängnisse. Was wir hier lesen, ist eine Befreiungsgeschichte. Dass Türen aufspringen, die vorher verschlossen waren und die vorher nicht zu öffnen waren. Und dass da Freiheit wächst. Etwas in uns, in unserem Inneren, das ganz nach hinten verbannt war vielleicht. Und was dort nochmal festgeblockt ist. Dass das dann frei wird, ans Licht kommt, die Wunden verbunden kriegt und heilen kann. Und das ist heute die Einladung dieser Geschichte, Gott das zu sagen, ihn zu loben, ihm unser Vertrauen auszusprechen, egal wie es gerade aussieht. Und wenn man nicht so sicher ist, einfach ausprobieren. Trotzdem Gott unser Vertrauen aussprechen. Und wenn es gerade gut ist und schön, dann erst recht. Aber auch dann, wenn vieles dagegen spricht, wenn da Schmerzen sind im Dunkeln, wenn wir uns gelähmt fühlen, so wie es bei den beiden waren, in der Mitte der Nacht, dann anfangen, Gott trotzdem das Vertrauen auszusprechen. Und gerade dann, und er hört das und er hat die Fäden in der Hand und er lässt uns nicht dort sitzen. Amen.